Vor kurzem habe ich eine Predigt aus einem Wartezimmer gehalten bei einem der Zuhause-Gottesdienste und heute wieder eine ungewöhnliche Location, nämlich ein Gefängnis. Das hier ist ein Gefängnis. Wer herausfinden will, wo dieses Gefängnis sich befindet, der kann ja einfach mal den Tipp sacken lassen, nämlich das ist der Keller eines berühmten Autohauses in Hüttenberg. Heute geht es um zwei Menschen. Diese beiden Menschen waren im Gefängnis und dort sind sehr bedeutsame und spannende Dinge passiert, die auch für uns eine Bedeutung haben können und wegweisend sein können. Diese beiden Menschen im Gefängnis waren Paulus und Silas und die waren gerade übergewechselt nach Europa, mit dem Schiff rübergekommen und wurden dort in Europa, in Philippi, ins Gefängnis gesteckt. Warum, wieso, weshalb, ist nicht so ganz entscheidend wichtig, aber sie mussten ins Gefängnis, weil sie für Gott unterwegs waren. Und dort in Europa haben sie einen Aufbruch erlebt. Vorher auch schon in den Provinzen, wo sie vorher in Asien durchgewandert sind und gepredigt hatten. Es gab richtig eine Erweckung und von daher passt das auch sehr gut, diese Predigt heute zu unserer Predigtreihe Gemeinde Jesu im Aufbruch. Aber die Predigtreihe der Filmgottesdienste in der EFG Hochelheim, die heißen ja Gottes unscheinbare Helden. Und der unscheinbare Held in der heutigen Geschichte ist Silas. Von daher passt das, diese Überschriften passen zu dieser Predigt sehr gut, sind hier zusammengebunden und ich glaube, dass sich das ganz hervorragend ergänzt. Paulus und Silas wurden also ins Gefängnis gesteckt, aber wie kam es dazu und wer war überhaupt dieser Silas? Silas wurde berufen, er war ein angesehener Mann und er wurde berufen, auserwählt, eine Botschaft, einen Brief an die neuen Christen, an die neuen Gemeinden auszurichten. Welche Botschaft in diesem Brief stand, würde jetzt hier ein bisschen zu weit führen, aber es war eine wichtige Botschaft, die für die Gemeinden sehr entscheidend war. Und ich lese jetzt Apostelgeschichte 15, Vers 22. Da beschlossen die Apostel und Ältesten mit der ganzen Gemeinde aus ihrer Mitte Männer auszuwählen und mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden. Nämlich Judas mit dem Beinamen Barsabas und, jetzt kommt er, Silas. Und beide waren angesehene Männer unter den Brüdern. Also Silas war ein angesehener Mann. Ein paar Verse später, in Vers 32, wird Silas zusätzlich als Prophet bezeichnet. Und Prophet, da haben wir so in unseren Köpfen ein bestimmtes Bild von oder eine bestimmte Vorstellung. Was ist ein Prophet? Das ist jemand, der etwas vorhersagt. Aber wenn wir in der Bibel mal genauer hinschauen und sogar auch schon im Alten Testament und im Neuen Testament natürlich dann auch, dann waren Propheten nicht so sehr Vorhersager, sondern eher, jetzt kommt ein kleines Wortspiel, Hervorsager. Die haben die Botschaft Gottes, das, was Gott will, Gottes Wille, haben die hervorgesagt, haben gesagt, was Gott in eine bestimmte Situation hineinspricht. Vers 32, Judas und Silas waren Propheten und sie nahmen sich viel Zeit, den Geschwistern Mut zu machen und sie im Glauben zu stärken. Das ist nämlich die Folge von solchen Hervorsagern, von solchen Propheten, nämlich, dass sie ermutigen und dass sie Glaubensstärkung weitergeben. Und solch ein Ermutiger und solch ein Glaubensstärker war dieser Silas und den brauchte der bekanntere Paulus in der herausfordernden Situation, in der er gerade steckte, den brauchte er unbedingt. Der war sehr, sehr wichtig. Ich lese mal ein paar Verse aus der Apostelgeschichte 16, ab Vers 22. Als dann auch noch die Volksmenge in diese Anschuldigung will ich hier nicht weiter ausführen, dazu haben wir nicht die Zeit, Aber als die Volksmenge in diese Anschuldigung einstimmte, ließen die Prätoren Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und ordneten an, sie mit der Rute zu schlagen. Ich habe hier mal so eine Rute mitgebracht, einfach einen Stock. Ich weiß nicht, es waren natürlich ein bisschen bessere Ruten, aber so muss man sich das vorstellen. Nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen dem Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser dann auch. Er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in einen Block. Block, das war ein Folterwerkzeug und man konnte da natürlich auch nicht draus fliehen. Von daher waren sie da wirklich ganz sicher verwahrt im Sinne der Prätoren. Vorher wurden sie mit der Rute geschlagen, mit Stöcken geschlagen, habe es gerade schon gezeigt. Und dann wurden sie auch noch mit Ketten, das zeigt sich nachher, mit Ketten, ich habe hier mal Kette mitgebracht, wahrscheinlich waren die noch ein bisschen dicker, auch gefesselt. Da saßen sie nun im Gefängnis, ausgepeitscht. Ausgepeitscht hieß, sie waren blutig am ganzen Körper und die Füße in so einem Block. Sowas willst du nie im Leben erleben. Und das wirst du hoffentlich auch nie im Leben erleben. Das ist eine sehr besondere Ausnahmesituation. Aber vielleicht erlebst du das gerade jetzt im übertragenen Sinne. Oder du hast das schon mal im übertragenen Sinne erlebt. Oder du kennst jemand, der das gerade im übertragenen Sinne erlebt. Gefängnis heißt ja, und so wie es Paulus und Silas erlebt haben, dass sie wund waren, dass sie wehrlos waren, schutzlos, bloß, im tiefsten Loch, kein Entrinnen. Und das Leben ist nur noch Schmerz und Gefangenschaft. Und sie kamen da nicht raus. Und vielleicht kennst du solche Situationen, wo du einfach da nicht rauskommst, wo kein Ausweg in Sicht ist bei dir. Das können verschiedene Gründe haben, warum du im Gefängnis sitzt. Es können zum Beispiel die Umstände sein, irgendeine Krankheit, die dich gefangen nimmt, oder finanzielle Schwierigkeiten oder irgendwelche anderen Umstände. Oder es können auch Menschen sein. Bei Paulus und Silas, die hatten sich Feinde gemacht. Es können Feinde sein, die dir ans Leder wollen. Schwierige Beziehungen, die dich in ein Gefängnis, in ein sinnbildliches Gefängnis stecken. Und es kann aber auch sein, dass du in dir selbst gefangen bist. Ich gehe mal weiter im Text. Silas und Paulus tun nun etwas sehr, sehr Bemerkenswertes. In Vers 25, gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas, sie priesen Gott mit Lobliedern und die Gefangenen, die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Was tun sie hier? Sie sitzen mitten im Gefängnis, im tiefsten Loch. Und was tun sie? Sie beteten, sie sangen Loblieder, sie priesen Gott, so dass auch die Mitgefangenen das hörten. Also Gebet, Lobpreis, Anbetung oder wie man neudeutsch sagt, Worship. Und ich behaupte mal, dass diese Verhaltensweise, die beiden hier an den Tag legten, dass das die Idee von Silas war, von diesem Hervorsager, von diesem Ermutiger, von diesem Glaubensstärker. Er hat meiner Meinung nach zu Paulus gesagt, Paulus, lass uns nicht rumjammern, sondern lass uns anbeten. Und ich glaube auch, dass Silas der bessere Anbeter war, dass der besser singen konnte. Das kann ich jetzt nicht belegen, aber von Paulus wird jedenfalls nirgendwo geschrieben, dass er besonders gut singen konnte. Und sie mussten ja schon ordentlich angebetet haben, denn alle Mitgefangenen hörten das. Das ganze Gefängnis war mit beteiligt und musste da zuhören. Was also tun im Gefängnis deines Lebens. Und hier kommt jetzt die Übertragung, und ich glaube, die ist immer zu jeder Zeit gültig, nicht nur damals bei Silas und Paulus, nämlich anbeten. Anbeten ist Gottes großer Tipp in deinem Gefängnis. Hör nicht auf mit Anbetung. Was passiert dann? Wenn deine Gefängnismauern durch die Umstände deines Lebens zustande gekommen sind, dann passiert Folgendes: Wenn du anbetest, dann wird nämlich das Leid, das, was diese Umstände ausgelöst haben, das wird dann auf Gott bezogen. Dann wird alles das, was diese Umstände an Auswirkungen haben, das wird mit Gott in Verbindung gebracht. Und das können wir auch beziehen auf die Pandemie, auf Corona. Wenn wir anbeten während Corona, dann wird diese Krise mit Gott in Verbindung gebracht. Oder wenn deine Krise, wenn dein Gefängnis ausgelöst wurde durch Feinde, durch Menschen, durch andere, die dir nicht wohlgesonnen sind, dann passiert Folgendes, es steht im Psalm 23, da steht: Du deckest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Anbetung deckt den Tisch. Anbetung lässt dich ruhig werden. Anbetung zeigt dir, Gott ist da und er meint es gut mit dir. Und wenn dein Gefängnis daher kommt, dass du dich da selber rein manövriert hast, dass du in dir selbst gefangen bist, dann sind die Auswirkungen von Anbetung, dass du aus diesem Drehen um dich selbst herauskommst, herausgerissen wirst, weil du dich um Gott drehst, weil du ihn anbetest. Was passiert konkret durch diese Anbetung? Wir bleiben bei Gott. Das ist das Erste. Wir bleiben bei Gott. Das heißt, wir bringen all das, habe ich eben auch ja schon mal gesagt, wir bringen all das, was um uns herum passiert oder auch in uns drin passiert, mit Gott in Verbindung, und Gott ist da. Und außerdem, das Zweite, der Blick wird von der Gefahr, die in solch einer Situation drinsteckt und die im Gefängnis ja spürbar und greifbar ist, wird von der Gefahr hin zur Chance gelenkt. Dahin wendet sich der Blick. Und Anbetung hilft, dass wir immer wieder Gott vertrauen, dass wir uns fallen lassen in Gott, der mich trägt, in seine Arme. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, was ich im Corrie ten Boom Haus in Holland gekauft habe. Und das ist ein Teppich, ein Webstück. Und dieses Webstück ist von der Rückseite zu sehen. Und das sieht nicht besonders schön aus. Das ist das, was Paulus und Silas im Gefängnis erleben. Keine schöne Situation. Da ist vieles durcheinander, da ist viel Leid, da ist vieles, was sie sich überhaupt nicht gewünscht haben. So war es auch bei der Corrie ten Boom. Die war ja im KZ, ist dort auch lange Jahre gewesen, und ihre Schwester Betsy ist auch im KZ umgebracht worden. Und Corrie ten Boom hat auch unfassbar schlimme Dinge erlebt im KZ. Und ihre Schwester hat dann gesagt, Corrie, lass uns zusammen beten, lass uns danken, lass uns loben. Zum Beispiel auch dafür Gott danken, dass wir ganz viele Bettflöhe in dem Bereich des KZs hatten, wo sie untergebracht waren. Und dadurch kamen die Wärter nicht so häufig, und dadurch konnten sie ihre geschmuggelten Bibeln auch den anderen Gefangenen vorlesen. Also lasst uns danken in solch einer Situation, lasst uns anbeten. Und dann passierte Folgendes, und deswegen hat Corrie ten Boom auch diese Krone, diese Corona, hat sie gewebt. dann passiert nämlich Folgendes, dass dieser Teppich, dieses Webstück umgedreht wird. Und es entsteht eine wunderbar schöne Krone. Die Krone, die Gott dir aufsetzt, wenn du in solchen Situationen anbetest. Die Krone des Lebens. Und das hat Corrie ten Boom erlebt und dafür war sie dankbar und das hat sie dadurch weitergegeben und das unterstreicht das nochmal, wie wichtig es ist, in der Anbetung zu bleiben, wenn wir in unseren Gefängnissen stecken. Hier könnte man die Predigt beenden, schon aufhören, das ist eigentlich das Wichtigste der Geschichte, das ist das Entscheidendste, das ist die entscheidende Botschaft. Wenn du im Gefängnis bist, dann bete an. Gib Gott die Ehre und hör nicht auf damit. Übrigens, Klage ist eine Form von Anbetung. Wir brauchen im Gefängnis keine Angst haben, da irgendwelche hochtrabenden, schönen Worte zu finden, sondern wir dürfen im Gefängnis klagen. Und ich bin überzeugt davon, Paulus und Silas, ihre Loblieder waren auch Klagelieder. Und das war völlig in Ordnung, denn dadurch wird das Leid Gott geklagt und das ist auch Anbetung. Die Psalmen sind voll von Klagepsalmen und das sind alles auch Anbetungspsalmen. Also bete an auf deine Weise. Und da gibt es ja viele Formen der Anbetung und du darfst da gerne auch klagen. Das ist das Beste, was du tun kannst in deinem Gefängnis. Das ist der Tipp von Silas und Paulus für dich. Nun geht die Geschichte aber noch weiter und bekommt eine Wendung. Aber auch wenn so eine Wendung, wie sie jetzt passiert, oft nicht geschieht, dann ist das trotzdem genau das Richtige, beim Anbeten zu bleiben. Denn bei uns ist es häufig so, dass eben solch eine Wendung nicht geschieht. Und dann heißt es Ausharren in der Anbetung. Ich lese Vers 26. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen, die Ketten fielen zu Boden. Ein Wunder, ein krasses Wunder, Befreiung. Gott haut hier seine Leute raus aus dem Leid, aus dem Gefängnis. Und die einzig logische Schlussfolgerung wäre doch, schnell weg, den Impuls zur Flucht nutzen, denn Gott hat das jetzt hier so geschenkt, er hat die Türen geöffnet und jetzt ganz schnell weg. Also man könnte daraus ganz klar die Antwort ableiten aus diesem Handeln Gottes, abhauen. Das ist das, was gefordert ist. Aber sie tun es nicht. Sie bleiben. Und auch hier war wahrscheinlich Silas der Ratgeber. Er hat den Willen Gottes hervorgesagt, Silas der Prophet. Er hat die Situation von Gott her interpretiert. Trotzdem die Ketten gesprengt werden, sollten sie ausharren, sollten nicht fliehen. Sie sollten drinbleiben im Gefängnis. Das, was am naheliegendsten ist, ist nicht immer das Richtige. Bei Petrus im Gefängnis, als der auch mal im Gefängnis war, da war das anders. Da ist auch, da ist sogar ein Engel gekommen, hat ihn befreit, hat alle Türen geöffnet und dann sollte er tatsächlich raus aus dem Gefängnis. Aber hier bei Paulus und Silas sollte das nicht sein. Sie sollten drinbleiben im Gefängnis und dort das tun, was dran ist. Das Naheliegendste ist nicht immer das Richtige. Bei Petrus, ein paar Kapitel vorher, war das anders. Petrus wurde von einem Engel befreit, auch aus dem Gefängnis, und die Türen wurden geöffnet und er ist dann auch raus aus dem Gefängnis gegangen. Aber hier war das Gebot der Stunde drinbleiben im Gefängnis und dort das tun, was dran ist. Und was dran war, sehen wir dann ein paar Verse später, nämlich dass der Gefängnisaufseher ganz aufgelöst ist, weil die Gefängnismauern quasi offen sind, weil die Türen offen sind und er Angst hat, dass alle Gefangenen geflohen sind und er will sich das Leben nehmen und dann kommt er rein in das Gefängnis und sieht, Paulus und Silas und all die anderen Gefangenen sind noch da und das bewegt ihn so sehr, dass er letztendlich sogar sein Leben Jesus gibt. Also was Paulus und Silas hier machen, war für andere, für diesen Gefängnisaufseher ausharren in der Situation, in der sie sich befanden, in ihrem Gefängnis. Ich schließe mit einer interessanten Beobachtung. Hier geschieht ein Erdbeben. Wo kommt im Neuen Testament überall ein Erdbeben vor? Bei Jesu Tod kommt ein Erdbeben vor. Bei Jesu Auferstehung kommt auch ein Erdbeben vor. Und dann auch kurz nach Pfingsten und jetzt hier in dieser Situation. Gott unterstreicht seinen Heilswillen mit, sagen wir mal, kosmischen Begleiterscheinungen, mit Erdbeben. Und ich sag's mal so ein bisschen salopp, es gibt zu wenig Erdbeben im Hüttenberger Land. Ich wünsche mir so, dass die Erde mehr bebt im Hüttenberger Land, dass mehr Menschen, dass viele Menschen on fire werden für Jesus, dass sie angesteckt werden für Jesus, dass mehr Menschen in ihren Grundfesten erschüttert werden, dass sie erbeben, damit Gott sie massenweise heimholen kann, zu sich nach Haus, in seine Gegenwart, in die Anbetung und einbaut in den Bau seines Reiches. Amen.